Guten Tag. Wie harzig die europäische Integration vorankommt, zeigt sich auf dem Energiesektor mit aller Pracht. Nationale und sogar regionale Interessen und Engstirnigkeiten verhindern die Vereinheitlichung und Abstimmung der Verteilnetze sowohl für Elektrizität als auch für Erdgas. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei Frankreich, das seinen nationalen Energiemarkt bzw. die dominante Rolle der strahlenden Atomenergie mit aller Kraft schützen will. Konkret betroffen ist davon unter anderem eine Stromtrasse über die Pyrenäen, welche geeignet wäre, die ansehnlichen Mengen an in Spanien erzeugtem Solarstrom ins west- und mitteleuropäische Netz einzuspeisen. Nicht durch unser Territorium und unsere französische Hochspannung, sagen die Franzfrauen und Männer. Aber auch eine Erdgaspipeline, die ebenfalls über die Pyrenäen gezogen worden wäre und die spanischen Importe aus Afrika auf den Kontinent durchgeleitet hätte, wurde lange Zeit von der französischen Staatsmaschine abgeschmettert. Der Ukraine-Krieg hat jetzt ein paar Dinge in Bewegung versetzt. Im Rahmen des Barmar-Projekts sollen Erdgas und später auch grüner Wasserstoff durchs Meer von Barcelona nach Marseille transportiert werden. Und auf der anderen Seite, im Atlantik, ist ein Stromverbindungskabel durch die Biscaya. Naja, in der Pipeline. Aber die Widerstände sind enorm. Man könnte fast meinen, Frankreich sei eine Provinz Bayerns, wo bekanntlich der Widerstand einiger Anwohnerinnenverbände bzw. ihrer CSU-Repräsentantinnen in der Bundesregierung den Bau anständiger Stromtrassen bisher verhindert haben. Damit könnte eben nicht nur Windenergie aus dem deutschen Norden, sondern noch von weiter oben aus den dänischen Windmühlenparks in den Süden geleitet werden. Daneben möchten die Däninnen auch nach Belgien und in die Niederlande liefern. Schwierig, schwierig. Aus neutraler Sicht hat man den Eindruck, dass sich auf diesem Sektor die Machtlosigkeit der deutschen Grünen am eindeutigsten zeigt. Kaum sitzen sie in der Regierung, machen sie nichts. Abgesehen von den Plänen zur Verlängerung der Betriebsbewilligungen von Atom- und Kohlekraftwerken. Vielleicht unterschätze ich den zuständigen Minister, ja, vielleicht ist Robert Habeck schon in voller Kampfmontur in den Gräben zur Bereitstellung der notwendigen Stromtrassen. Bloß hört man bisher nichts davon. Ein Hauptverantwortlicher für die Trassensabotage, nämlich der ehemalige Verkehrsminister Andi Scheuer, beschwert sich derweil über die hohen Strompreise, welche unter anderem eine Siliziumfabrik in Passau zur Aufgabe der Aktivitäten zwinge. Und er freut sich darüber, als man in Niederbayern an der Erhöhung der Speicherkapazitäten für elektrische Energie forscht. Dazu schreibt der britische Economist, anstatt die Speicherkapazitäten auszubauen, wäre es vernünftiger, ein einheitliches Versorgungsnetz über den ganzen Kontinent zu spannen. Damit würden allein schon 10% der aktuellen Produktion an erneuerbaren Energien eingespart, nämlich 110 Terawattstunden im Jahr. Aber eigentlich lesen wir den Economist nicht wegen Andi Scheuer, sondern wegen der Meldungen zur Wirtschaft, zum Beispiel über den Rückgang der Erdgaspreise in Europa, die zum ersten Mal seit Juni wieder unter 100 Euro pro Megawattstunde gefallen sind, über Rekordgewinne der Banken im dritten Quartal dank steigender Zinsen, den zweithöchsten je eingefahrenen Quartalsgewinn bei Shell oder mehr Transatlantik-Passagierflüge aus den Vereinigten Staaten als vor der Pandemie. Selbstverständlich verfolgen wir mit großem Interesse die Amtsführung des neuen englischen Premierministers, der nach der Bestätigung der vorhergesehenen Steuererhöhungen gemerkt hat, dass seine Ehefrau in England bisher überhaupt keine Steuern bezahlt hat, also in den circa 10 Jahren, in welchen der Herr Ehegatte in verschiedenen Funktionen in der Regierung saß. Nun will das Paar diesen Zustand ändern. Ich nehme an, dass einige Teile von Frau Sunak ihren Wohnsitz in London nehmen, ihre Waden zum Beispiel oder die Ohrringe oder ihre Blazer-Kollektion. Welche gigantischen Summen daraus steuerpflichtig werden, kann man nur ungefähr erahnen. Was man nach wie vor nicht erahnen kann, sind Lösungen für verschiedene andere Probleme, vor allem im Umgang mit der Europäischen Union oder auch im Konflikt mit Nordirland, wo die neu gewählte Premierministerin noch keinen Tag im Amt war, weil die protestantischen Vertragsparteien des Friedensabkommens sich weigern, an der Regierungsbildung teilzunehmen, solange London keine anständige Lösung für den Warenverkehr zwischen Nordirland und England vorgeschlagen hat. Wir werden sehen, wohin Rishi Sunak steuert und wann Boris Johnson zurück an die Macht kommt. Der Economist beschäftigt sich recht ausführlich mit den Maßnahmen, welche der aktuelle US-amerikanische Präsident unterdessen eben doch durchs Parlament gekriegt hat und dabei ist, umzusetzen. Das ganze Paket nennt sich unterdessen in Anlehnung an einen ehemaligen Vorgänger aus einer anderen Partei, Bidenomics. Es umfasst neben Leistungen an die Bevölkerung, welche die Kaufkraft stützen sollten, im letzten Jahr aber offenbar bei der Hälfte der Bewohnerinnen eher das Sparpotenzial erhöhten und laut klassischer Ökonomie mitverantwortlich waren für den Inflationsschub eben im letzten Jahr, vor allem einen gewaltigen Anstoß für verschiedene Sektoren, neben der Infrastruktur schwergewichtig in Schlüsselsektoren der Technologie und beim ökologischen Umbau der Wirtschaft. Der Economist zeigt sich in seiner Einschätzung durchaus zwiespältig. Einerseits wirft er den Bidenomics vor, sie seien protektionistisch, was dort kein Vorwurf wäre, wo sie gegen die Ambitionen von China gerichtet sind. Aber die Abschottung des Inlandmarktes und die Koppelung von Subventionen an Mindestlöhne drohten aus Economist-Sicht die Initiative mittelfristig zu schwächen, weil man Qualitätseinbußen in Kauf nehmen müsse. Der Economist wäre nicht der Economist, wenn er nicht anständige Löhne mit schlechter Arbeitsqualität gleichsetzen würde. Nur wer unter misslichen Arbeitsbedingungen misslich bezahlt wird, bringt eine echte Leistung. Das ist die Essenz der Trickle-Down Economics der London School of Economy und ihres Herald of Free Enterprise, eben des Economists. Aber dies beiseite. Denn auf der anderen Seite ist der Economist einfach platt. Es handle sich hier zum ersten Mal seit langer Zeit um echte Industriepolitik, steht in dem Blatt, und sie zeige Wirkung, zum Beispiel bei den Anreizen im Halbleiterbereich. Die Unterschrift unter dem entsprechenden Gesetz sei noch nicht trocken gewesen, da hätten Intel bereits Investitionen von 100 Milliarden Dollar in Ohio angekündigt und Micron ebenfalls 100 Milliarden in New York. Weitere Firmen wie Qualcomm und Wolfspeed ziehen nach. Auch die ausländischen Wirtschaftspartner würden bei dieser massiven Anstrengung nicht ganz leer ausgehen, obwohl es klar scheint, dass auch Biden nicht groß hinter seinem Vorgänger zurücksteht in Sachen Protektionismus. Bloß haben seine Maßnahmen eine halbwegs solide Grundierung, im Gegensatz zu den rein populistisch motivierten Aktionen von Trump. Insgesamt stehen wir offenbar vor einem gewaltigen Paket an chinesianischen Maßnahmen, mit denen Amerika seine Bedeutung ausbauen wird, getrieben vor allem vom großen Konkurrenten China, aber mit Gewissheit auch im Bestreben, im Chor der sogenannten freien Nationen und Wirtschaften die Führung auszubauen. Das funktioniert mit dem Ukraine-Krieg als Hintergrund natürlich noch viel besser als in friedlichen Friedenszeiten. Und wie wird das Ganze finanziert? Diese schöne Frage stellt man heutzutage schlicht und einfach nicht mehr, mindestens im Bereich der wirtschaftlichen Supermächte. Dazu zählt auch die Europäische Union, welche ebenfalls Milliardenkredite aus der Luft absaugen kann, um die wirtschaftliche Belebung der Mitgliedsländer anzukurbeln. Was ja auch wieder interessant ist und belegt, dass die europäische Integration zwar harzt, aber auf ihre ureigene Art und Weise doch vorankommt. Die staatliche Kreditschöpfung ist zu einem festen Element der Weltwirtschaft geworden. Im US-amerikanischen Kongress wird jeweils am Jahresende in einer Art von negativer Weihnachtsfeier jeweils über die fällige Anhebung der gesetzlich vorgeschriebenen Verschuldungshöchstgrenze gestritten, bevor dann zum Abschluss ein Truthahn begnadigt wird. Was dagegen China angeht, so stimmt der Economist ins Konzert der übrigen westlichen Kommentatorinnen ein und schätzt die neue Zusammensetzung der Führungsriege bzw. die Ernennung von lauter Ja-Sagern als Vorankündigung eines Einbruchs des chinesischen Strebens. Na, nicht gerade nach der Weltherrschaft, wie es einige Breitmaul-Journalistinnen immer wieder formulieren, aber doch nach einer gewichtigen, womöglich den Vereinigten Staaten gleichwertigen Stellung in der Weltwirtschaft ein. Dazu ist mit meinem Informationsstand keine vernünftige Einschätzung möglich. Mir fällt einfach auf, dass das Vokabular im Moment sehr kriegerisch geworden ist, aber das hängt vielleicht ebenfalls mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Und weiter bin ich nach wie vor der Ansicht, dass Europa, wenn es tatsächlich den Anspruch erhebt, selber eine Art von Supermacht zu sein, mindestens auf wirtschaftlicher Ebene, mindestens zwei Dinge verändern müsste. Erstens dürfte es nicht mehr zu diesen peinlichen Verwerfungen kommen wie im Energiesektor, aber noch in vielen anderen Bereichen, wo man nach wie vor den Eindruck hat, dass derjenige die Politik in Brüssel bestimmt, der am meisten Geld in die Lobbyisten investiert. Was heißt da den Eindruck? Das ist eine Gewissheit. Und zweitens sollte sich die Europäische Union nicht darauf kaprizieren, die Zerfallsprodukte am südlichen Rand Russlands, also Länder wie Turkmenistan, Kirgisien, Kasachstan usw., mit Macht an sich binden zu wollen, um dem Russen nochmals eins auszuwischen. Das ist einfach blind und dumm, vor allem weil das viel wichtigere Problemfeld vor der Haustür liegt, nämlich im Süden. in Afrika und ganz prominent gegenüber an der anderen Küste dieses Mittelmeertümpels. Dorthin muss die EU ihre strategische Aufmerksamkeit lenken, nicht zuletzt dann, wenn sie den Expansionismus der Volkswirtschaft China auf diesem Kontinent einigermaßen in Schranken halten will. Denn so viel ist klar, auch in absehbarer Zeit werden die Flüchtlingswellen aus Afrika südlich der Sahara nicht nach China schwappen, sondern nach Europa. Das möchte man doch auch den Wählerinnen in den Mitgliedstaaten mal deutsch und deutlich verklickern, zumindest in Deutschland und in Bayern. Daneben möchte ich nochmals kurz in Erinnerung rufen, dass die Chinesinnen noch lange nach der Weltherrschaft streben mögen, was, wie erwähnt, wohl nicht ihre eigentliche Absicht ist. Sie suchen nur nach dem, was sie für Souveränität halten, in dem Gebiet, das sie für ihr Souveränitätsgebiet halten. Wenn es jemanden aber gelüstet, von Weltherrschaft zu sprechen, dann ist heute klarer denn je, dass diese eine Realität ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika üben die Weltherrschaft aus. Wer darunter leidet, kann ich nicht sagen. Die Europäerinnen sind an dieser Weltherrschaft auf irgendeine Hundsart beteiligt, nicht zuletzt deswegen, weil die Weltherrschaft anders gar nicht auszuüben ist als mit vielerlei Allianzen. Trotzdem waren die Vereinigten Staaten von Amerika in der Geschichte wohl noch nie derart mächtig wie heute. Der Ukraine-Krieg besiegelt gerade ihren Endsieg über die Sowjetunion und ihre Reste. Das ist das Ergebnis von 14 Jahren demokratischer Politik, von Barack Obama bis Joe Biden. Donald Trump war wirklich auch in dieser Beziehung ein Breitmaulfrosch. Guten Tag.